Der heutige Predigttext steht in 1. Timotheus 2, Vers 15. Schlag gerne eure Bibel mit mir auf. 1. Timotheus 2. Des Zusammenhangs wegen lese ich ab Vers 8. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ebenso, dass auch die Frauen sich in anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken. Nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen entspricht, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille hält. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligung mit Sittsamkeit. Soweit Gottes Wort.
Lass uns noch einmal zusammen beten. Deine Hände haben mich gemacht und bereitet, oh Gott, gib mir Einsicht. Ich will, wir wollen deine Gebote lernen. Lass uns deinen guten Willen sehen, verstehen und erleben. Auch aus diesem Text, aus deinem Wort. Amen. Einige der bemerkenswertesten Dinge, die auf dieser Welt passieren, sind Dinge, die nicht passieren. Etwa wie, dass Frauen und Männer Kinder bekommen. Jetzt keine Sorge, Frauen und Männer bekommen noch Kinder, durchaus auch eine ganze Menge. In Deutschland werden jedes Jahr 700.000 Kinder geboren. Und doch, die Geburtenrate in unserem Land sinkt stetig weiter nach unten. Stand heute 1,35 Kinder pro Frau. Damit liegen wir ganz gut im Schnitt und im Trend ganz in Europa und übrigens auch weltweit. Fast alle Staaten der Welt außerhalb von Afrika haben eine so oder ähnlich niedrige Geburtenrate. Die Forscher heute beschäftigen sich weniger wie vor ein paar Jahrzehnten noch mit dem möglichen Problem von Überbevölkerung. Sie beschäftigen sich vielmehr mit dem Problem von Bevölkerungswachstum. Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit bekamen Menschen weniger Babys als heute. Dabei ging es, zumindest mal global betrachtet, wirtschaftlich und gesundheitlich noch nie so vielen Menschen so gut wie heute. So, es scheint, als hatte Gott eine großartige Idee, als er sagte, seid fruchtbar, vermehrt euch, bekommt Kinder, aber irgendwie finden wir diese Idee heute gar nicht mehr so großartig. Ein bemerkenswerter Hintergrund für unseren Sonntag des Lebens. Und das dann gleich mit einem bemerkenswerten Text, der hier zu uns spricht aus 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 15. Die Frau wird durch das Kindergebären gerettet werden, wenn sie bleibt im Glauben und Liebe und Heiligung mit Sittsamkeit. Okay, das ist schon wirklich sonderbarer Text. Klingt eigentlich so, als sei das Christentum eine Religion des Kindergebärens. Als wäre das die Hauptaufgabe der Frau, kann es sein, dass sie gewissermaßen eigentlich hauptsächlich dafür da ist und darüber hinaus dann kaum Entfaltung und Verwirklichungsmöglichkeiten hat. Erst recht, wenn wir so an die Verse denken, die wir davor noch gelesen haben. So, die Meinung einer modernen Bibelauslegerin gibt wieder, wie diese Worte in unseren Ohren im 21. Jahrhundert wahrscheinlich für viele klingen. Sie versteht den Text so: Kindergebären wird hier zum Symbol weiblicher Unterordnung. Der Mann wird zum Erlöser, weil die Frau ja ohne ihn gar keine Kinder bekommen kann. Die Frau wird hier auf ihre Gebärmutter reduziert. Okay, selbst wenn du nicht glaubst, dass der christliche Glaube wirklich so frauenfeindlich ist, bleibt doch trotzdem die Frage, was bedeutet dieser Vers denn grundsätzlich und was bedeutet er dann für Alleinstehende und für die, die keine Kinder bekommen können? So, vor 2000 Jahren schreibt Paulus diesen kurzen, prägnanten Satz an seinen Mitarbeiter Timotheus für die Situation in der Gemeinde in Ephesus und leider ohne viele weitere Erklärungen. Er klingt für uns ziemlich sonderbar und so, wir müssen ein bisschen Arbeit investieren in den nächsten Minuten, um zu verstehen, wie er zu verstehen ist. Was meint Paulus damit, wenn er behauptet, dass Frauen dadurch gerettet werden, dass sie Kinder bekommen? Nun, einige würden sagen, was er beschreiben will, ist, dass sie durch das Kindergebären hindurch gerettet werden. Also, dass sie die Geburt überleben. Was ja wichtig war, gerade in einer Gesellschaft damals, wo das Risiko bei der Geburt zu sterben viel, viel höher war als heute. Aber es ist doch irgendwie ziemlich unwahrscheinlich, dass Paulus den gläubigen Frauen verspricht, dass sie die Geburt überleben werden. Das haben ja schließlich viele gottesfürchtige Mutter eine Geburt nicht überlebt. Und im Vers davor geht es auch gar nicht darum, dass eine Frau stirbt, sondern dass eine Frau verführt wurde und gesündigt hat. So, es geht offenbar wirklich darum, dass eine Frau gerettet wird, indem sie Kinder zur Welt bringt. Im engeren Sinne, deswegen sind hier auch nur die Frauen angesprochen. Ich meine, da fallen die Männer nach allem, was wir bis heute wissen, raus. Ich weiß nicht, ob sich das ändern wird. Aber sicher ist der Vers auch im weiteren Sinne zu verstehen, nämlich Kinder nicht nur zu gebären, sondern auch aufzuziehen und zu versorgen. So wird das Wort noch einmal benutzt im 5. Kapitel, Vers 14. Die jüngeren Witwen sollen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Schmähung geben. So in diesem weiteren Sinn schließt der Vers also auch durchaus die Verantwortung der Väter mit ein. Aber es bleibt die Frage, wovon werden sie gerettet, wenn sie Kinder zur Welt bringen und großziehen? Also direkt im Vers davor, Vers 14, Kapitel 2, spricht Paulus von Evas Sündenfall. Die Frau aber wurde verführt und fiel in Übertretung. Jetzt im Zusammenhang, haben wir gehört, geht es um die unterschiedlichen Rollen von Mann und Frau. Und hier ist Eva das Beispiel für die Frau. Aber hier klingt gleichzeitig das ganz grundlegende Problem an, was letztendlich jeder von uns hier hat und was die Bibel immer und immer wieder bespricht. Unsere Verführung zur Sünde führt uns dazu, dass wir uns über Gottes gute Gebote hinwegsetzen. Dass wir Gottes gerechten Zorn auf uns ziehen für ein Leben ohne Gott. Und dass der einzige Weg, von den Folgen dieser Übertretung gerettet zu werden, ist, dass wir Jesus Christus als unserem Erlöser vertrauen. Jetzt, was heißt das? Was heißt das im Blick auf die Frauen, von denen Paulus hier spricht? Heißt es, für sie gibt es irgendwie einen besonderen Weg, gerettet zu werden? Heißt es, Frauen können irgendwie von ihrer Schuld befreit werden, irgendwie besser vor Gott dastehen, gerettet werden, indem sie Kinder zur Welt bringen? Ja, Paulus hat das schon kommen sehen, dass einige das denken können. Und deswegen hat er den zweiten Teil in diesem Vers hier geschrieben. Wenn sie, diese Frauen, im Glauben und Liebe und Heiligung mit Sittsamkeit bleiben oder ausharren, in der sie schon leben. Weiterleben. So, es geht hier um Frauen, die bereits gerettet sind, die bereits an Jesus glauben, die ihm bereits nachfolgen. Das heißt, Gott liebt keinen von ihnen ein kleines bisschen mehr. Er akzeptiert sie nicht ein Deut mehr, nur weil sie Kinder gebären. Okay, aber wenn sie bereits gerettet sind, wovon müssen sie dann gerettet werden? Jetzt in der Bibel macht Gott immer wieder deutlich, er rettet uns nicht nur aus der Schuld eines Lebens gegen seinen Willen, sondern Gott rettet uns auch aus der Art zu leben, mit der wir uns diese Schuld immer wieder aufladen. so, wenn man es postmodern ausdrücken will, Gott rettet uns ganzheitlich, holistisch. Er verändert unsere ganze Art zu leben. So, von welcher Art zu leben befreit Gott also diese Frauen, die bereits an ihn glauben, indem sie Kinder gebären? Eine Vermutung ist, dass diese Frauen hier möglicherweise einer ganz bestimmten Irrlehre, so einer sonderbaren Anschauung verfallen sind. Dass man besser nicht heiraten sollte und besser nicht Kinder bekommen sollte, weil all das, was damit zu tun hat, irgendwie sündig sei. Und dass es vor Gott gut sei, einfach komplett enthaltsam zu leben. Vers 15 würde also hier bedeuten, von so einer Irrlehre werdet ihr gerettet, wenn ihr heiratet und Kinder bekommt. Aber die Frauen hier im Zusammenhang wirken gar nicht so, als ob sie besonders enthaltsam leben, wie das diese Lehre verlangen würde. Im Gegenteil, sie scheinen Teil von einer reichen Gesellschaft zu sein, die Tendenz hat, eher ausschweifend zu leben, eher egoistisch zu leben. So in Vers 9 von Kapitel 2 fordert Paulus sie auf, sie sollen anständig, besonnen sein, nicht mit viel Haarflechten, Gold, Perlen oder kostbarer Kleidung sich zu schmücken. So, nicht, dass das grundsätzlich schlecht wäre, aber dass das die Neigung ist, das einfach hauptsächlich und im zu großen Maß zu tun. Und dann zeigt Paulus, wenn Gott Menschen aus so einem egoistischen, einem zügellosen Leben rettet, dann zeigt sich das darin, dass diese Personen dann nach Gottes Willen und zu Gottes Ehre leben wollen. Und genau das beschreibt er im nächsten Vers 10. Was das für diese Frauen bedeutet, ist, dass sie sich nicht einfach ihrem Reichtum und sinnlichen Verhalten hingeben, sondern dass sie sich dadurch auszeichnen, dass sie sich zur Gottesfurcht bekennen, indem sie Gutes tun, gute Werke tun. Andere übersetzen, dass sie Gott ehren, indem sie Gutes tun. So, von da aus erklärt Paulus dann in Vers 15 eine ganz grundlegende Weise, in der ihr Gott so ehren könnt, als den Gott, der euch erlöst von eurem egoistischen Lebensstil ist, indem ihr etwas in Gottes Augen zutiefst Gutes tut, Kinder zur Welt zu bringen. Und ich glaube, das kann man auch erkennen im weiteren Zusammenhang, wenn ihr nochmal in Kapitel 5 schaut. Da spricht Paulus davon, dass die Gemeinde gläubige Frauen versorgen soll, die ihre Ehemänner verloren haben. Und da stellte sich offensichtlich die Frage, woran erkennt man denn, ob eine Frau wirklich hingegeben für Jesus lebt? Und Paulus formuliert die Testfrage, lautet, hat sie andere aufopferungsvoll geliebt, so wie Jesus sie aufopferungsvoll liebt? Und dann erklärt er, hier auf der einen Seite gibt es Frauen, die vor allem für sich selbst leben, Vers 6 und Vers 11. Sie schwelgen in Reichtum, Vers 6, und verbringen die meiste Zeit mit Klaffi-Klatsch bei ihren Freundinnen und die neuesten Soaps, über die es zu sprechen gibt. Und auf der anderen Seite Frauen, die ihr Leben für andere investieren. Vers 4, die sich ihr Leben lang um Kinder oder Enkel und ihre eigenen Eltern kümmern. Vers 10, nach der neuen Genfer Übersetzung, die dafür bekannt sind, dass sie Gutes getan haben. Dasselbe Wort hier, gute Werke tun, wie in Kapitel 2, Vers 10. Zum Beispiel Kinder aufgezogen, geistfreundlich gewesen, den Gläubigen die Füße gewaschen haben und Menschen, die in Not waren, geholfen haben. Das heißt, in jeder Hinsicht bemüht, Gutes zu tun. Und dann nochmal Vers 14, jüngere Witwen sollen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen. So an allen drei Stellen zeigt sich, Kinder zu bekommen und großzuziehen ist eine Art und Weise, neben anderen, aber doch eine sehr grundlegende und erste Weise, durch aufopferungsvolle Liebe zu anderen Gott zu ehren, gerade in einer Umgebung, in der viele geneigt sind, sich eher für sich selbst zu leben. Wie bei diesen eher wohlhabenden Frauen in Ephesus. Jetzt, warum betont Paulus hier ausgerechnet, dass Kinder zur Welt zu bringen, ein Weg ist, Gott zu ehren? Vor 2 Jahren war ich unterwegs mit Professor Armin Baum. Er ist Dozent für Neues Testament an der FTH in Gießen. Und wir haben uns über verschiedene herausfordernde Texte in der Bibel unterhalten. Und dann hat er mir erzählt, dass er gerade daran forscht und ein Buchkapitel darüber geschrieben hat, wonach in verschiedenen Texten der Antike deutlich wird, dass in dieser Zeit ein Leben im Wohlstand ein häufiger Grund war für die Entscheidung gegen Kinder. So, tauchen wir da kurz mal ein. Es gibt tatsächlich verschiedene Gründe, warum Frauen und Männer damals keine Kinder haben wollten. Ganz naheliegend natürlich, die Frau riskierte jedes Mal ihr Leben bei einer Geburt. Aber dann auch ganz allgemein bringender, Kinder haben halt ein ziemlich großes Potenzial, Stress und Sorgen und Herausforderungen ins Leben zu bringen. Darüber hinaus aber gab es gute Gründe, besonders für die wohlhabenden Teile der Gesellschaft, keine Kinder zu bekommen. Und hier sind 3 davon. Erstens Karriere, zweitens Schönheit, drittens ihr Lebensstandard. So, erster Punkt. Kinder können Eltern von ihrer persönlichen Karriereplanung abhalten. Ungefähr zur Zeit von Paulus formuliert der Philosoph Epiktet, dass wenn ein Mann ein hohes Amt bekleiden wollte, dann sollte er besser keine Kinder bekommen, denn dann müsse er sich so viel um sie kümmern, dass ihn das von seiner Berufslaufbahn abhalten wird. Zweiter Grund dann, Kinder gebären bedeutet meistens für die Frau auch nach den Geburten nicht mehr so schön auszusehen wie vor den Geburten. Der Schriftsteller Aulus Gellius schreibt in der damaligen Zeit, Zitat, viele Frauen versuchen, die heilige Quelle des Körpers auszutrocknen und zu kontrollieren, weil sie glauben, dass eine Schwangerschaft und Geburt ihre Schönheit verunstaltet. So tun sie dasselbe wie die, die einen Fötus abtreiben, damit ihre Schönheit nicht verdorben wird. Ein dritter Grund dann, Kinder bedrohten offensichtlich den wohlhabenden Lebensstandard, den viele sich wünschten. Und verschiedene Schriften zeigen, dass Männer und Frauen lieber nicht Mütter oder Väter würden, um diesen Lebensstandard nicht zu gefährden. So, das heißt, wohlhabende Frauen und Männer damals hatten gute Gründe, Romantik und Intimität einerseits zu genießen, aber andererseits bitte ohne Kinder zu bekommen. Entweder indem sie nicht heiraten, oder wenn sie geheiratet haben, indem sie verhüteten, oder wenn sie doch schwanger geworden sind, indem sie abgetrieben haben. Was sich übrigens damals nur die reichen Frauen leisten konnten. So, was hat dieser Text also jetzt mit uns heute zu tun? Ich glaube, dass hier eine zutiefst wichtige Botschaft steckt, mitten in unsere heutige Wohlstandsgesellschaft hinein. Und das führt uns endlich zum ersten Punkt heute. Du kannst Gott ehren durch opferbereite Liebe zu deinen Kindern. So, eins der Dinge, die Paulus hier offenbar sagen wollte, ist, liebe Frauen und liebe Ehemänner, unter den materiell wohlhabenden Menschen, die Jesus nachfolgen. Die Gesellschaft um euch herum liefert euch viele gute Gründe, keine Kinder zu bekommen. Euch die Kosten und Einschränkungen zu ersparen, die damit verbunden sind. Im Blick auf eure Karriere, euer Schönheitsideal, euren Wohlstand. Aber vergesst nicht, Gott, euer Schöpfer, hat sich selbst verleugnet und für euch hingegeben. Er hat die größten Kosten auf sich genommen, um euch zu erlösen. Und er ist es wert, geehrt zu werden durch Frauen und ihre Männer, die der Welt die Liebe zeigen, die Jesus Christus ihnen gezeigt hat, indem sie Teile ihrer Ziele verleugnen, indem sie Kosten und Entbehrungen auf sich nehmen, um Kinder auf diese Welt zu bringen und großzuziehen und sie zu überschütten mit der selbstlosen Liebe, mit der Jesus sie überschüttet hat. Und das offenbar völlig gegen den Trend und die Neigung der wohlhabenden Gesellschaft um sie herum. Einer der bedeutenden Fußballtrainer Deutschlands ist Jürgen Klopp, der es geschafft hat, aus Borussia Dortmund und dann auch Liverpool nach vielen Jahren ohne wirkliche Erfolge richtig erfolgreiche Mannschaften zu machen. so ein wesentlicher Teil seiner Taktik, die damals überhaupt nicht verbreitet war, heute macht das fast jeder, die er ihnen über viele Monate und Jahre beigebracht hat, war das sogenannte Gegenpressing. So, Gegenpressing bedeutet, wenn du im gegnerischen Strafraum bist und den Ball verlierst, und ich verliere gerade einige von euch dabei, aber versuch dran zu bleiben, du bist da, verlierst den Ball, dann musst du diesem natürlichen Impuls widerstehen, einfach dem Ball hinterher zu schauen oder der Szene und der Chance, die du hattest, hinterher zu träumen, stattdessen direkt wieder intensiv auf den Ball angreifen, sodass der Moment des Ballverlusts zum Moment des Ballgewinns wird. Okay? So, das war es, was er ihnen immer wieder eingebläut hat und es war völlig gegen ihre natürliche Neigung, völlig gegen das, was alle anderen Fußballspieler um sie herum machten, aber es war seine Methode, diese Clubs zum Erfolg zu führen. Kinder bekommen ist gewissermaßen Gottes Gegenpressing. Und tut mir leid, ich habe vorhin erst gemerkt, dass der Begriff Pressing vielleicht bei einigen starke Überlappung hat, wenn es ums Kinderbekommen geht. Das war nicht meine Intention, sondern mit dem Beispiel zu zeigen, seine Gottesmethode ist nicht nur gut für die Gesellschaft, sie ist auch erfüllend für dich selbst als Nachfolger von Jesus, weil sie dir zeigt, ich kann Gott ehren in besonders intensiver Weise, indem ich Teile von mir selbst opfere, so wie er sich für mich geopfert hat. So, lass uns mal ein bisschen nachdenken. Welche Opfer es heute in unserer Wohlstandsgesellschaft mit sich bringt, Kinder zu bekommen und selbst großzuziehen. Nehmen wir die drei Bereiche, die wir eben schon gesehen haben. Berufspläne, Schönheit und Gesundheit und Lebensstil. Erster Punkt für unsere Berufspläne. Vor einigen Jahren schrieb eine Frau in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Artikel, in dem sie ihre Angst schildert, davor Kinder zu bekommen. Der Artikel hatte die Überschrift Beruf und Familie, man muss wahnsinnig sein, heute ein Kind zu kriegen. Und darum schreibt sie, Zitat, warum soll ich ein Kind bekommen, wenn ich gar keine Zeit dafür haben und es pausenlos wegorganisieren werde? Wann soll denn da eine Beziehung zu dem Kind entstehen? Mit einem Jahr in die Kita, zack, Schule, Ganztagsschule, auf dem Weg zur Kita rennen, damit ich nicht zu spät komme, aber mein Kind will sich vielleicht irgendeine Blume ansehen oder findet einen Lastwagen toll. Und dann muss ich es da wegziehen, weil ich im Dienst der Arbeit keine Zeit habe. Ich verstehe dieses Selbstausbeutungskonzept nicht, welches hier natürlich schon vor den Kindern anfängt. Perfekte Arbeit, perfekte Beziehung, perfekter Körper, perfekte Bildung und perfekte Einrichtung. Am Ende ist klar, dass es eine Entscheidung braucht. Entweder Eltern opfern einen größeren Teil ihrer Lebenspläne oder sie bekommen lieber keine Kinder. So. Vater und Mutter sind gemeinsam verantwortlich, sich die Kosten aufzuteilen, die Kinder zu bekommen bedeutet. Und doch trifft es Mütter in ganz besonderer Weise. Das zeigt sich schon an dem zweiten Opfer, was es mit sich bringt, ihre Schönheit oder Gesundheit. Nicht nur sieht der Körper nach der Geburt mehrerer Schwangerschaften nicht mehr so aus wie vorher. Oft bleiben auch langfristige Probleme nach einer Geburt. Und dazu kommt dann regelmäßig zu wenig Schlaf, zu wenig Zeit für Sport, zu wenig Zeit dann noch für Hobbys oder Sonstiges, plus extra Portion an Stress und Sorgen, die ihre Spuren hinterlassen. So frag mal eine Mama von mehreren Kleinkindern, die sie gerade großzieht, was sie versteht unter den Modebegriffen Work-Life-Balance oder Schlafhygiene. Kinder bekommen und großziehen ist besonders für Frauen in der Regel ganz sicher mit Opfern für ihre Schönheit oder ihre Gesundheit verbunden. Das führt uns zum dritten Opfer, den Lebensstandard. Kinder kosten Geld. Um in Deutschland ein Kind bis zum 18. Lebensjahr großzuziehen, rechnet man mittlerweile mit Kosten von etwa 150.000 Euro. Einige sind ein bisschen sparsam, man kann das vielleicht drücken. Aber das bedeutet, 3 bis 4 Kinder großzuziehen, ist etwa 500.000 Euro. Da kann man sich schon mal ein Eis von leisten. So, Kinder kosten auch Zeit und Kraft. Wenn Andrea mit unseren 4 Kids unterwegs ist, da hört sie oft, 4 Kinder, das ist aber eine Menge Arbeit. Worauf sie immer antwortet, ja, und auch eine zutiefst schöne Arbeit. Kinder belasten gegebenenfalls auch die Liebesbeziehung der Eltern. Sarah Diehl schrieb ein Buch, bei dem ich mir nur den Untertitel gemerkt habe, denn der hieß Kinderlos glücklich. Und sie schreibt darin, schlaflose Nächte und volle Windeln, weniger Zeit miteinander, Verlust an Unabhängigkeit, es wird schwieriger, individuellen Hobbys nachzugehen, spontan Freizeit zu gestalten. Wenn sich Paare andererseits gegen Kinder entscheiden, kann sich das Paar stattdessen auf sich konzentrieren und spürt dadurch einen größeren inneren Zusammenhalt. So merken wir, ganz ähnlich wie damals, haben wir heute in unserer Wohlstandsgesellschaft gute Gründe, keine oder vielleicht möglichst wenige Kinder zu bekommen. Was bedeutet dann also dieser Vers hier für uns? Nehmen wir mal 3 Entscheidungen, von denen ich glaube, dass Christen sie heute im Blick auf Kinder zu treffen haben. Grundsätzlich, ständig und im Ernstfall. So ganz grundsätzlich las ich in einem Paarratgeber, dass jedes Paar sich gut überlegen und gründlich darüber sprechen sollte, ob sie Kinder haben wollen oder nicht, angesichts all der Kosten, die wir uns angeschaut haben, die das mit sich bringt. Jetzt, wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, für Ehepaare, die Jesus Christus nachfolgen, gibt es nicht diese Option, sich selbst gegen Kinder zu entscheiden. Es ist durchaus weise für die Stabilität einer Ehebeziehung, einige Jahre zu warten, bevor man Kinder bekommt. Und auch darüber zu sprechen und bewusst zu planen, wie viele Kinder gut und gesund sind. Aber es ist keine Option, sich zu entscheiden, keine Kinder zu haben. Etwas herausfordernder ist vielleicht eher der zweite Bereich an Entscheidungen, die ständigen Entscheidungen. Wie viel investiere ich meine Kinder? Gerade in einer Zeit, in der Kinder immer mehr von anderen betreut oder mit anderen beschäftigt werden, statt ihren eigenen Eltern. Jetzt natürlich, Unterschiede sind, Umstände können sehr unterschiedlich sein und besonders herausfordernd bei Alleinerziehenden. Aber ganz grundsätzlich gibt Gott in der Bibel Eltern die kostbare Verantwortung, ihre Kinder selbst zu erziehen. Und hier ist die eine wichtige Zutat, die es dazu braucht. Zeit. So, du denkst vielleicht, ja, aber ich habe nicht so viel Zeit, weil ich habe so viel zu tun, so viel zu organisieren und so viel zu arbeiten, aber ich tue das ja alles am Ende für meine Kinder. Nur denk dran, es macht einen großen Unterschied, ob du Dinge für deine Kinder oder mit deinen Kindern tust. Ist auch möglich, dass du versuchst, das Leben so zu organisieren, dass du zwar nicht unbedingt sehr viel Zeit mit deinen Kindern hast, aber dafür, wenn du Zeit mit ihnen hast, dann richtig gute Zeit. Quality Time. Qualitätszeit. Bloß in der Kindererziehung gilt, Qualitätszeit kommt durch Quantitätszeit. So, es ist wichtig, dass auch in der Bibel klar ist, dass nicht notwendigerweise das bedeutet, dass die Frau alles aufzugeben oder zu investieren hat, sondern dass Eltern immer wieder neu praktische Entscheidungen zu treffen haben über der Frage, wie ehren wir Gott am besten in der Verantwortung, die er uns für unsere Kinder gegeben hat. So, liebe Mutter, lieber Vater, jede Schweißperle, jeder Verzicht, jede Träne, jede Enttäuschung, jeder innere Nervenzusammenbruch, jedes aufraffen zur Familienandacht. Jedes schwierige und geduldige Gespräch, jeder körperliche und seelische Schmerz, die es dich kostet, dein Kind zur Welt zu bringen und nach Gottes Willen großzuziehen, ist eine kostbare Darstellung der aufopferungsvollen Liebe Christi. Es ist ein einzigartig gutes Werk zur Verherrlichung Gottes. Aber dann gibt es diesen dritten Bereich an Entscheidungen, nämlich im Ernstfall. In diesen schwierigen Situationen, wenn ein Kind nicht nur Lebenspläne belastet, sondern sie völlig zu zerstören droht, weil es zum völlig falschen Zeitpunkt kommt oder weil der Partner nicht mehr da ist oder weil es möglicherweise mit einer schweren Krankheit oder Behinderung auf die Welt kommt. Heute, wie damals, war der einfachste Ausweg aus dieser Situation, das Kind im Mutterleib zu töten. Nur dass Abtreibung heute kein Privileg mehr der Reichen ist, sondern für alle verfügbar. Im April dieses Jahres teilte das Statistische Bundesamt mit, dass die Zahl der Abtreibungen in Deutschland mit rund 106.000 Fällen pro Jahr auf dem höchsten Stand seit 2012 ist. In nur weniger als 4% der Fälle wurde eine Abtreibung vorgenommen aufgrund eines Verbrechens oder eines gesundheitlichen Risikos für die Frau. Das heißt, über 100.000 Kinder wurden im vergangenen Jahr im Mutterleib getötet, im Wesentlichen, weil sie nicht in die Lebensplanung oder zum Lebensstil ihrer Eltern passten. Jetzt, das heißt nicht, dass ich diese Personen, vor allen Dingen Frauen, diese Entscheidung leicht gemacht hätten. Es ist fast immer eine zutiefst schwere und schmerzhafte Entscheidung. Aber wenn das Bundesamt für Schwangerschaftsberatung bestätigt, dass in der Bundesrepublik in den allermeisten Gründen wirtschaftliche und finanzielle Bedingungen der Grund sind, warum Kinder abgetrieben werden, dann zeigt uns das, dass ein von Gott würdevoll in seinem Bild geschaffenes Leben in über 100.000 Fällen im Jahr in diesem Land nicht so kostbar ist wie die Vorstellung von unserem selbstgeplanten Leben. So, ich glaube, in diesem Sinne ist Paulus' Aufruf in 1. Timotheus 2, Vers 15 von höchster Relevanz für unsere Gesellschaft. Jetzt, einige von uns sind vielleicht an dieser Stelle versucht, sich innerlich zurückzulehnen. Ich war, weil mit dieser Situation sind wir nicht konfrontiert worden vielleicht. Bloß unterliegt doch jeder von uns derselben Versuchung zum Egoismus, selbst wenn Gott dich vielleicht bisher davor bewahrt hat, eine so folgenschwere Entscheidung zu treffen. So, die Frage, die das andersherum an uns stellt, ist doch, sind wir bereit, als gerade diejenigen, die Jesus Christus nachfolgen, alleinstehenden Müttern und Vätern beizustehen, ihnen Gottes Liebe dadurch zu zeigen, dass wir uns ins Leben von Kindern anderer investieren, die es sonst nicht schaffen würden, weil schwierigste Umstände oder der Partner oder die Familie oder einfach die Haltung der Gesellschaft um sie herum so stark dagegen sprechen. Wir sind doch gerade hier, um denen, die ein Kind abgetrieben haben, statt es zur Welt zu bringen, zu dem zu führen, der sie genau von dieser Schuld und Scham befreien will, wie er das mit uns immer wieder tut. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Du kannst Gott ehren durch opferbereite Liebe, auch ohne eigene Kinder. Nicht wenige von uns sitzen hier und hören das und fragen sich, was ist denn mit denen, die keine Kinder bekommen können? weil sie Single sind oder obwohl sie verheiratet sind. Dieser Vers hier ist nicht die einzige Perspektive, die die Bibel auf Familie hat. Paulus, der ihn geschrieben hat, war selbst Single. Und an anderer Stelle ermutigt er sogar Männer und Frauen, bewusst Single zu bleiben, wie er, und keine Kinder zu bekommen. Zum Beispiel in 1. Korinther Kapitel 7. Da schreibt er in Vers 8, ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. So, das zeigt uns zunächst, heiraten und Familie gründen ist keine christliche Norm. Es ist keine christliche Erwartung oder Bestimmung. Es liegt kein besonderer Segen Gottes darauf. Männer und Frauen verpassen nichts vom Segen Gottes, wenn sie nicht heiraten und Kinder bekommen. Und doch, trotz dieser klaren Überzeugung, die Paulus hatte, wie ist er denn mit dem inneren Gefühl umgegangen, das nicht wenige von uns auch immer wie betrifft, wenn er auf eine Hochzeit eingeladen war, mitgefeiert hat den Beginn einer neuen Familie und dann doch alleine nach Hause zu gehen hatte. Wenn er bei einer Familie eingeladen war und sich gefreut hat über die Gemeinschaft mit ihnen und mit den Kindern und doch zurückbleibt ohne eigene Kinder. Wenn ein Ehepaar zur Geburt eines Kindes beglückwünscht hat und doch genau mit dem Wissen, nie selbst so Vater zu werden. Hört mal auf seine Worte im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 7 und Vers 11. Wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Reiches Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. So, wie kann ein Christ Gott ehren durch Kinder gebären, wenn er oder sie selbst keine bekommen kann? Paulus' Antwort ist, die Menschen, die er in ihrem Glauben an Jesus begleitet hat, die Menschen, in die er sich investiert hat, die Menschen, die er geliebt hat, die Menschen, für die er da war, die Menschen, die er im Glauben geprägt und großgezogen hat, das sind seine geistlichen Kinder. So, nicht wenige von uns ringen damit, dass sie gerne verheiratet wären oder Vater oder Mutter wären. So wie es Kosten mit sich bringt, Eltern zu sein, so bringt es Kosten mit sich, nicht Eltern sein zu können. Aber so wie Kinder bekommen eine kostbare Verantwortung ist, die Gott uns zuteilt, so hat er dir möglicherweise auch eine kostbare Verantwortung zugeteilt. Ohne eigene biologische Kinder bewusst und vielleicht umso mehr in geistliche Kinder zu investieren. Womöglich will Gott dich gerade gebrauchen für hilfsbedürftige Kinder, für orientierungslose Jugendliche, für einsame Senioren, für hilfsbedürftige, vernachlässigte, übersehene Personen hier unter uns oder draußen um uns herum, die geistliche Väter und Mütter brauchen, die bereit sind, ihre selbstlose Liebe in sie zu investieren. Und ich bin dankbar für nicht wenige, die genau das aus ihrem Stand machen, hier bei uns. Das bringt uns zur letzten Frage. Woher hat Paulus diese Überzeugung, dass es Gott verherrlicht, wenn christliche Eltern sich aufopferungsvoll in das Leben ihrer Kinder investieren und kinderlose Christen in das Leben geistlicher Kinder investieren, gegen die Überzeugung weiter Teile der Gesellschaft um sie herum? Das bringt uns zu Jesus selbst. Und eine der Stellen, die mir da am kostbarsten ist, ist Johannes Kapitel 16. Hier spricht Jesus als Single in bildlicher Sprache davon, dass er gewissermaßen selbst Kinder zur Welt bringen wird. Geistliche Kinder. Er redet in dem Kapitel davon, dass er seine Freunde verlassen wird und dass er sterben wird. Und dabei erklärt er dann in Vers 21, wenn eine Frau gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Aber wenn sie das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. So, was meint er, wenn er davon spricht, denn ihre Stunde ist gekommen? Natürlich denken wir metaphorisch für die Geburt, aber im Johannesevangelium bedeutet die Stunde immer Jesus Tod. Das heißt, Jesus will hier sagen, ich bin wie eine Frau, die ein Baby zur Welt bringt. Ich bin jemand, der den Weg geht, dass ihr von neuem geboren werden könnt. Und es wird mich viel kosten. Ich habe bereits den Luxus aufgegeben, in der herrlichen Gegenwart meines Vaters zu leben. Ich habe mich bereits erniedrigt. Ich habe bereits ein bescheidenes, ein strapazenreiches Leben hier mit euch, unter euch geführt. Und ich werde auch weitergehen. Ich werde meinen Körper, meine Gesundheit, meine Schönheit, mein Leben opfern. Aus Liebe zu euch, um euch Liebe, Leben zu schenken. Ich werde die Kosten auf mich nehmen, damit du deine Schuld- und Schamgefühle, die in dir hochkommen, wenn du daran denkst, wie du versagt hast, im Blick auf dein eigenes Kind von dir zu nehmen, zu vergeben. Ich werde die Kosten auf mich nehmen, die nötig sind, damit ihr als Kinder Gottes von neuem geboren werden könnt. Kein Vater und keine Mutter hat jemals oder wird jemals so große Ängste, Verluste und Qualen für ihre Kinder in Kauf zu nehmen haben, wie der Sohn Gottes am Kreuz. Hier zeigt er uns, dass er bereit war, sich zu opfern, damit wir Kinder Gottes werden können. So, es ist bemerkenswert, dass immer mehr Frauen und Männer immer weniger Kinder bekommen. Was auch immer die Gründe dafür sind, die diesen Trend in unserer wohlhabenden Gesellschaft zu beflügeln scheinen, in der wir leben, in Jesus Christus gibt Gott uns den größtmöglichen Grund, ihn zu ehren, durch aufopferungsvolle Liebe zu unseren Kindern und durch aufopferungsvolle Liebe zu anderen, auch ohne Kinder. Beten wir zusammen. Vater, wir danken dir, dass du in jeden Bereich unseres Lebens und unseres Herzens etwas hineinzusprechen hast. Und ich bete für die Väter und Mütter unter uns, dass du sie aus der Verunsicherung, aus den Zweifeln, aus den Sorgen, die ihre Verantwortung, die du ihnen gegeben hast, herausholst und mit einem Blick auf Jesus Christus ermutigst und bestärkst, zu zeigen, wie würdig du es bist, für deine selbstlose Liebe geehrt zu werden. Ich bete, dass du diejenigen unter uns, die keine Kinder haben oder bekommen können, in derselben Gnade und Liebe tröstest und ermutigst, ihr Leben zu investieren in Menschen für Werte, die in Ewigkeit halten und Bestand haben werden. Und so beten wir, dass du uns schenkst, aus deiner Liebe in Christus heraus, deine Liebe zu zeigen, zum Segen vieler anderer und zum Lob deiner Herrlichkeit. Amen.